Das klingt so ein bisschen als wie ein Euphemismus dafür, dass du eine Zeit lang im Knast warst, aber...
Also, in den Knast würde ich für immer bleiben. Der war schon...
Ich bin total verwirrt gerade auf diesem... Ich bin total verwirrt von dieser Geschichte. Was war das bitte? Wo warst du da? Da wurden Leichenteile und da wurde noch drauf gekackt. Alles wurde kompostiert und damit wurden die Tomaten gedüngt.
Karin ist schönster Urlaub.
Warum kommt dir das als erstes in den Kopf?
Das ist so halb ernst, halb fetisch hier.
Günther Fetisch.
Fleisch Günther 63 ist wieder am Start.
Okay.
Fang doch einfach immer. Ich kann dir mal einen Tipp geben. Also das Beste wäre eigentlich, immer mit irgendetwas so, mit einem Fact anzufangen. Hey, es ist wieder Freitag oder wieder sitzen wir hier.
Ich habe keine Hose an.
Ich habe heute eine Hose an. Ausnahmsweise habe ich heute eine Hose angezogen.
Ja, ist wirklich.
Aber schick
wir sehen
Mike
das Gesicht nur. Ja, kannst du
ja mal machen. Hat das einen
aber
Grund?
Wir geben uns auch nicht so viel Mühe. Ey, aber
Entschuldigung.
Ich muss sagen, Karim hat heute ein schönes schwarzes Shirt an. Und wenn ich mir dich jetzt so gerade so anschaue, was hältst du eigentlich von Körperkunst?
Von Körperkunst?
Tattoos.
Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, mir ein Tattoo machen zu lassen. Und ich hatte immer coole Ideen, aber ich habe mich nie getraut. Mhm. Das ist der einzige Grund, warum ich kein Tattoo habe.
Er war noch nie besoffen genug.
Ja, vielleicht. Also nein, ich war schon definitiv besoffen genug, aber ich war noch nie gleichzeitig besoffen genug und in der Nähe eines Tätowierers.
Das ändern wir, wenn Corona vorbei ist. Fotos werden wir euch auf Instagram zeigen.
Live.
Ja, ohne Witz. Ich habe ja wirklich, ich habe mir meine Ohren stechen lassen als Zeichen der Rebellion und habe meine Follower damals mitgenommen.
Und
ach echt?
Hast du geschrien? Geweint.
Ach Quatsch, gar nicht.
Dramatisch. War,
ja, total, ein bisschen.
So eine Männerträne.
Eine Männerträne über die Wange.
Und die dann direkt tätowieren lassen.
Sehr geil. Das war deine Idee, also für ein Tattoo.
Ist das nicht so, das ist doch im, also ich kenne das nur aus Filmen, aber ist das nicht so, dass man sich Tränen tätowiert für jeden, den man umgebracht hat?
Nee, das sind Punkte.
Punkte?
Ja.
Das muss man Mensch als Tierarzt machen, oder?
Boah, das ganze Gesicht schwarz.
Stell mal vor jetzt, das ist eigentlich nicht lustig, aber stell dir mal vor, du bist so ein richtiger Killer und hast das ganze Gesicht voller Tränen.
Wirklich.
Fuck!
Cry me a river.
Warum habe ich damit angefangen?
Jetzt kommen wir da nicht mehr raus.
Ohne Witz. Ist wirklich so. Worum geht's denn heute eigentlich?
Genau, wer sind wir? Was machen wir hier?
Ja, ohne Witz.
Ja, willkommen beim Petcast, dem Tattoo-Podcast eures Vertrauens. Es ist Folge 21. Hallo Maike, hallo Marci, ich bin ja Karim.
Hi.
Und wir reden nicht weiter über Tattoos, sondern wir reden darüber...
Über das, worüber ihr abgestimmt habt.
Genau, ja. Maike, erzähl mal.
Ja, genau. Ihr hättet ja die letzte Woche die Möglichkeit, auf unserem Instagram-Kanal auszusuchen, ob ihr lieber Lust auf eine Q&A-Session habt oder etwas von uns über das Thema Artenschutz erfahren wollt. Und ich habe mich natürlich super doll gefreut, dass es das Thema Artenschutz geworden ist. Weil ich glaube, das hat man schon die letzten Folgen ein bisschen rausgehört, dass das so eins meiner Herzensthemen ist und ich das einfach super wichtig finde, vor allem aktuell. Und mich aber auch total freue, dass einfach das Bedürfnis der Menschen danach wächst, auch darüber mehr zu erfahren und auch aktiv da mehr eingreifen zu können.
Hast du auch abgestimmt, Maike?
Ich hab mir 15 Fake-Accounts angelegt auf Instagram und immer wieder auf Artenschutz geklickt.
Ohne Witz.
Können wir mal ganz kurz festhalten, dass wir eine krasse Community haben, weil du hattest ja noch so eine Umfrage gestartet und da ziemlich viel Feedback bekommen, oder?
Genau, ich hatte den Emil, das ist der Dackel Plus, habe ich es genannt. Also Dackel mit, keine Ahnung, vielen anderen Verwandten. Ein Bild von ihm gepostet, der war am Wochenende nämlich beim Campen mit. Wir haben uns alle getroffen. Wir treffen uns einmal im Jahr, meine ehemaligen Kommilitonen und ich, was immer ganz schön ist. Und Emil ist auch aus dem Tierschutz und da habe ich mal ein bisschen rumgefragt, wer sonst noch Tiere aus dem Tierschutz hat und habe super viele Antworten von euch bekommen und super schöne Geschichten, super schöne Bilder. Ein paar habe ich auch schon gepostet. Und deswegen haben wir uns ja auch dazu entschlossen, dass wir die nächsten Folgen gerne mal über Tierschutz reden möchten.
Mega.
Voll cool. Freue ich mich drauf. Bevor wir weiter einsteigen,
haben wir noch jemandem zu danken, ne?
Genau, unserem Lieblingssponsor Megazonord. Vielen Dank, dass ihr uns auch in Folge 21 supportet. Und wenn ihr da draußen Bock habt, ein bisschen Tierequipment, Tierfutter oder sowas zu kaufen, dann schaut doch mal vorbei auf megazoo-nord.de. Wir haben das in den Shownotes verlinkt. Und da findet ihr alles, was das Tierherz glücklich macht. So, weiter im Text.
Karim ist umgezogen.
Ja, und können wir einmal ganz kurz, Maike, ganz kurz einmal anstimmen. Happy Birthday to you.
Happy Birthday to you.
Ach, ich?
Happy Birthday, lieber Massi. Happy Birthday nachträglich.
Boah, da habe ich jetzt gerade einen Herzinfarkt bekommen. Mein Gehirn hat gerattert. Wessen Geburtstag habe ich verpeilt?
Deinen eigenen.
Oh shit, das ist jetzt eine Woche her und ich habe es voll vergessen schon. Krass, da habe ich aber, ich bin gerade rot geworden, sieht man. Ich bin wirklich rot. Fuck. Oh, Gott sei Dank, das war mein eigener, den ich vergessen habe. Gut.
Wie war dein Geburtstag? Hattest du Spaß?
Boah, das war mega schön. Das war der erste Geburtstag jetzt hier im Haus und wir haben draußen Feuer gemacht, saßen in so einer richtig schönen Feuerschale, saßen wir drumherum. Ich habe an dem Tag den Kratzbaum, der einer werden soll, an dem Tag beschnitten. Ja, genau. Ich habe so einen Korkenzieherbaum in meinem Garten gefunden, der vertrocknet war leider. Und ich wollte ihn nicht einfach nur absägen und entfernen und habe ihn ganz gerade schön sauber abgeschnitten und wollte daraus etwas Schönes machen für meine Katze. Aber der ist einfach so riesig, ich musste den ein bisschen trimmen. Und aus den Resten habe ich dann Feuer gemacht. Wir saßen dort, haben Fußballspiel geguckt, Bier getrunken, Freunde waren da. Es war einfach nur toll. Vor allen Dingen hat das Wetter an dem Abend noch gut mitgemacht. Ja, ist wirklich cool. So. Aber ich habe ja den Umzug schon jetzt hinter mir. Vor 2 Monaten. Und ich merke langsam wirklich, ich komme an. Also ich stehe nicht mehr jeden Morgen auf und frage mich, wo ich bin, sondern ich weiß es jetzt mittlerweile. Und deswegen, also stehst du noch am Anfang. Wie lange ist es jetzt bei dir her? Eine Woche, zwei?
Nicht mal eine Woche. Vor nicht mal einer Woche bin ich umgezogen, zur Zeitpunkt der Aufnahme. Umzug war chaotisch, wie halt Umzüge immer sind. Aber was voll cool ist, IntroCat hat den Umzug mega gut verkraftet. Ich habe das halt lange ja schon vorbereitet und irgendwie alles Mögliche gemacht und habe dann sie am Tag vor dem Umzug schon rübergeholt, habe dann mit ihr dort übernachtet. Beim Umzug war sie in einem einzelnen Zimmer, wo all ihr Kram drin war. Dann habe ich das Zimmer abgeschlossen, sodass das Umzugsunternehmen sie nicht irgendwie nervt. Und dann durfte sie abends raus und es war voll krass, weil wir halt mit exakt den gleichen Möbeln umgezogen sind. Und generell durch die ganzen Vorbereitungen ist sie jetzt mega entspannt. Also die ist schon angekommen. Ich noch nicht so ganz, aber sie und meine Tochter, die finden es mega. Das ist echt ganz lustig. Und ich hab ein Video dazu gemacht, das ist wenn dieser Podcast hier erscheint, genau vor einer Woche erschienen. Könnt ihr euch mal auf meinem YouTube-Kanal angucken. Und das war voll cool, weil der letzte Umzug, es war echt mega kacke. Da hat IntroCat hat wirklich 2 Monate, hat sie immer noch dieses Stress-Miauen gehabt.
Oh nein.
Ist so in die Ecken gelaufen und hat sich umgeguckt und so. Das war richtig heftig.
Wie lange hattest du sie vor dem ersten Umzug?
Da war sie 2 Jahre bei uns.
Okay.
Ja, ist auch schon ein bisschen länger.
Auch eine lange Gewöhnungszeit, aber trotzdem macht das einen riesen Unterschied. Katzen, nach 2 Jahren hat man noch nicht so die Bindung zueinander, trotz dessen, obwohl 2 Jahre schon um sind. Also mittlerweile, ich meine, ich habe jetzt meine Katzen auch schon seit 13 Jahren und je älter die werden, desto intensiver wird auch unser Vertrauensverhältnis. Also wie schnell die auch hier in diesem Haus angekommen sind, das war unfassbar. Mhm. Das habe ich echt nicht gesehen. Und auch Besuch und sowas, da sind sie auch ein bisschen vorsichtig. Und die werden, also je älter sie werden, desto zutraulicher werden sie eigentlich mit ihrer Umwelt.
Das ist voll cool, ja. Ich finde das total schön zu sehen, dass Katzen dann dadurch, dass sie mehr Vertrauen zu uns Menschen dann gewinnen, auch sicherer mit ihrer Umwelt werden. Das ist irgendwie
Aber cool. Jetzt muss ich natürlich auf meine Katzen aufpassen, weil sie dürfen nicht raus, weil Maike weiß schon Bescheid, ich habe sie diese Woche ein bisschen geärgert und habe sie ein paar Mal angerufen und gefragt, wie es um sie steht und ob sie mir mal kurz helfen kann. Warte, gerade fährt mal die Feuerwehr an uns vorbei.
Katzen sind raus.
Die Katzen sind draußen. Die haben Feuer gelegt, die Viecher. Ohne Witz, das sind so Rabauken. Das ist unglaublich. Ich habe eine Off-Topic-Geschichte. Eigentlich wollte ich einen schönen runden Bogen um Artenschutz machen, weil bei mir zwei Schwalben eingezogen sind. Aber ich muss mal eine Off-Topic-Geschichte erzählen. Ich habe einen leichten Herzinfarkt. Also für die Leute, die das noch nicht wissen, ich bin ein Helikopterpapa. mit so meine Katzen vor allen Dingen gehen, weil ich habe ja beim letzten Podcast schon erzählt, dass die beiden echt eine Gefahr für sich selbst sind und ich lass sie abends hier raus. Ich weiß gar nicht, habe ich das euch schon erzählt, dass der Merlin hier einfach, also eine der beiden Katzen hier einfach über die Balustrade gesprungen ist auf meiner Terrasse und beim Nachbarn im Baum gelandet ist.
Oh nein!
Und ich habe ihn abends rausgelassen, es war richtig schönes Wetter gewesen. Und dann ist er hier rumgelaufen und ich dachte, komm, ich spring mal unter die Dusche und mach mich mal fertig. Und der ist sowieso so der Entdecker von den beiden. Das sind zwei Brüder natürlich und der eine ist natürlich eine richtige Rampensau, läuft da rum. Und irgendwann nach einer Stunde bin ich mal kurz raus, hab nach ihm gerufen. Einer war da, der andere natürlich nicht. Und dann dachte ich irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Und dann habe ich meine Taschenlampe genommen und bin den ganzen Hof abgelaufen und hab ihn nicht gefunden, bin in den Garten. Hab ihn nicht gefunden. Und dann bin ich hier auf meiner Terrasse und hab von oben ein bisschen mit der Taschenlampe gespielt, damit die Augen sich reflektieren und hab nach ihm gerufen. Mhm. Und dann kam ein erbärmliches aus dem Baum des Nachbarns. Und ich einen halben Herzinfarkt, ich hab fast den Zaun abgerissen. Ende der Geschichte war, ich wurde leicht panisch und hab meine Frau sagte, ich bin nur noch mit einer 5-Meter-Leiter rumgelaufen und habe geschrien, ich komme, Merlin, ich komme.
Papa rettet dich.
Ohne Witz. Und habe irgendwann mit einem gekonnten Griff ihn in den Nacken gepackt und habe ihn dann über den 2 Meter hohen Zaun rüberziehen können. Ich war voller Brennnesseln, Kratzer, allen drum und dran. Also der Typ ist echt eine Gefahr für sich selbst. Deswegen, also passt es, dass er nicht mit reinkommt. Lange Geschichte, alter Falter, wir wollen noch voll viel über Artenschutz reden hier.
Ja, wir waren jetzt viel Off-Topic, aber jetzt, wir versprechen, dass wir jetzt auch zum Thema kommen.
Oder?
Vielleicht.
Genau. Wollen wir vielleicht erstmal damit anfangen, was Artenschutz eigentlich ist, weil ich habe immer das Gefühl, dass vor allem irgendwie Artenschutz und Tierschutz und Tierrecht irgendwie alles immer in so einen Topf geschmissen wird und eigentlich gar nicht jedem klar ist, was der Unterschied ist. Ich glaube, man kann es eigentlich relativ einfach erklären, indem man sagt, okay, Artenschutz ist der Schutz von wildlebenden Arten einfach. Da geht es immer um die gesamte Art. Tierschutz ist der Schutz eines individuellen Tieres. Und Tierrecht, ja gut, das sagt der Name ja schon, bestimmte Rechte für verschiedene Tiere oder beziehungsweise eigentlich auch alle Tiere, wie die meisten Tierrechtsorganisationen argumentieren.
Ja.
Und dann hat er eben...
Entschuldigung, darf ich ganz kurz einhaken? Deshalb sind ja auch die allermeisten Tierärztinnen und Tierärzte Tierschützer, aber eben keine Tierrechtler, weil... Ich persönlich jetzt zum Beispiel nicht finde, dass Tiere exakt die gleichen Rechte, also alle Tiere die gleichen Rechte bekommen sollten wie Menschen, weil so Sachen wie mit deiner Katze jetzt gerade halt zeigen, dass Tiere halt nicht komplett selbstbestimmt irgendwie agieren dürfen, weil sie sich ja sonst auch eine Gefahr für sich selber sind. Und ich finde halt so diesen Ruf nach Tiere sollten gleich wie Menschen sein, bisschen fragwürdig, aber Tierschutz
nicht definitiv. Verallgemeinernd natürlich. Also wenn es verallgemeinernd ist, ist es natürlich ein bisschen fragwürdig, weil man da sich Gedanken machen muss. Aber es geht eher um ethische Sachen.
Ja.
Genau. Und ja, das Problem mit dem Arten und dem Tierschutz ist ja auch oft, teilweise kann das auch beides in dieselbe Richtung laufen, aber oftmals ist es ja sogar gegensätzlich, dass man, ich will gerade, ob mir ein gutes Beispiel einfällt. Als ich vor 2 Jahren in südlichen Afrika unterwegs war, hatten wir ganz oft gesehen, dass also erstens eine extreme Dürre herrscht und zweitens überall freilaufende Rinder unterwegs waren. Und das liegt daran, dass sich die Elefantenpopulation sehr gut erholt hat, was ja erstmal was Schönes ist, aber die haben sich teilweise in manchen Regionen zu gut erholt und ja, laufen halt über die ganzen landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und es führt dann dazu, dass sie dann beispielsweise die Zäune niedertreten, wo die Rinder drinne sind, was dann wieder dazu führt, dass die Rinder denken, oh cool, Freiheit, und irgendwo hinlaufen. Und naja, gut, das sind halt Tiere, die schon über sehr viele Generationen landwirtschaftlich genutzt sind. Die sind halt auf den Menschen auch angewiesen und erstens verirren die sich oft und zweitens dringen die auch eben in Gebiete vor, wo sie nicht hin sollen. Also beispielsweise extreme Naturschutzgebiete mit einer ganz empfindlichen Flora und Fauna, wo Rinder sehr viel kaputt machen. Und da ist es momentan natürlich so, dass manche Regierungen beschlossen haben, dass wieder Elefanten vermehrt geschossen werden, was in dem Bereich natürlich total gegen Tierschutz geht, weil für den einzelnen Elefanten ist es natürlich schlimm. Aber für den Artenschutz ist wiederum wichtig ist in den Gebieten, dass die Folge, diese freilaufenden Rinder, nicht die ganze Natur- und Artenvielfalt da zerstören. Also da sieht man, dass oft Artenschutz und Naturschutz teilweise sich total widersprechen können. Und deswegen ist es auch wichtig, welches Ziel man langfristig verfolgt oder verfolgen möchte.
Ich meine, so ein nicht ganz so extremes Beispiel, was halt nicht mit dem Tod endet, ist ja wahrscheinlich das Enthornen von Nashörnern, oder?
Ja, zum Beispiel.
Dass man halt Nashörner betäubt, einfängt und denen das Horn absäbelt, wodurch sie halt natürlich Nachteile haben, weil sie das Horn ja zu einem Zweck haben und zum Beispiel, wenn nicht alle enthornt sind, dann haben die Männchen ohne Horn schon einen Nachteil. Mhm. Dafür werden sie halt nicht von Wilderern geschossen. So. Das ist dann natürlich ein extremer Vorteil, gerade für die besonders Bedrohten, weil die dann für Wilderer halt einfach völlig uninteressant sind.
Ich bin fassungslos einfach. Also ich meine, das sind nicht Dinge, die mir jetzt neu sind, aber die nochmal zu hören, das ist Wahnsinn. Mhm. Also sobald der Mensch irgendwo eingreift und es zu einem Ungleichgewicht kommt, ist das wie der Stein im stillen Wasser, den du reinschmeißt und es ergibt immer größere Wellen. Also das ist Wahnsinn, wie viel wir kaputt machen. Also dann suchen wir das geringere Übel und schneiden dann die Hörner ab und dafür werden sie nicht umgebracht. Unglaublich.
Ja, ist ja traurig, dass es so weit kommen muss, aber andererseits bin ich froh, dass es überhaupt so viele Menschen und Organisationen sowohl im Innen auch als auch im Ausland gibt, die sich so toll für diese Tierarten auch einsetzen einfach. Und ich glaube, da kommen wir auch schon wieder zum Punkt, weil wir hatten ja auch gesagt, Thema Artenschutz ist ja so ein unglaublich weites Feld einfach, dass wir uns ein bisschen darauf fokussieren wollen, was kann jeder zum Artenschutz auch, vor allem auch zum inländischen Artenschutz beispielsweise beitragen. Und da sieht man auch, viele Leute haben ja irgendwie Angst, irgendwas anzufangen, weil immer jeder den Eindruck hat, man muss dann gleich alles machen und sein ganzes Leben umstellen. Aber das ist ja voll Quatsch. Es ist ja viel besser, wenn ganz viele Leute irgendwie kleine Sachen machen und halt immer in dem Rahmen, was sie tun können. Keine Ahnung, manche leben vegetarisch, vegan, andere trennen ihren Müll super gut, der nächste baut eine Solaranlage aufs Haus. Ich finde es immer viel besser, irgendwie so Baby-Steps zu machen und ein bisschen was beizutragen, als wenn nur irgendwie 50 Leute ihr ganzes Leben umwursteln. Da ist der Effekt ja einfach viel kleiner.
Und das ist ein Prozess total, ja, vor allen Dingen. Also du musst ja in diese Rolle hineinwachsen, dich damit auseinandersetzen. Das braucht Zeit. All diese Dinge sind mir beispielsweise heute sehr wichtig. Und ich habe, je mehr ich Entscheidungen treffen muss in meinem Leben, desto bedachter treffe ich sie mit der Zeit. Für genau diese Themen natürlich. Hab angefangen, dann halt kein Fleisch zu essen, dann keine Milchprodukte mehr überwiegend. Hab dann aufgehört, Leder zu kaufen beispielsweise. Und dann, als ich auch auf der Suche nach einem Zuhause war, habe ich auch geschaut, dass das halt eben mein Zuhause ist mit einem guten ökologischen Stempel. Ich habe hier Solaranlagen oben drauf, eine Zisterne, wo ich das Regenwasserfilterung nutze. Und da wächst man halt rein natürlich, ne? Und ich merke halt, wie zeitintensiv das ist. Ich habe jetzt, wie ich auch schon vorhin geteasert habe, ein Schwalbennest vor der Türe. Und ich merkte, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Erstmal wusste ich nicht, okay, was ist das für eine Schwalbenart? Wie bauen sie ihre Nester? Das war alles komplett neu für mich. Und jetzt seit einer Woche bin ich dabei, die ganze Zeit halt eben zu recherchieren und zu gucken, was
bist
ich
du Schwalbenhelikopter-Papa?
Jetzt bin ich, hör auf, das ist übel, wirklich. Die waren gestern Abend, es hat so schlimm hier geregnet und die waren nicht da. Und ich so die ganze Zeit, wo sind sie? Ohne Witz. Ja, das ist wirklich heftig. Also ich merke, wie ich mich dann da reinsteigere. Aber irgendwie macht es ja auch
Spaß.
Aber
ich meine, so jedes bisschen, also diese ganzen Schritte, die du jetzt besprochen hast, jeder Schritt, den man da macht auf diesem Weg, der führt ja dazu, dass man sich mit der Umwelt und mit Artenschutz und so auseinandersetzt. Und jedes Auseinandersetzen führt wieder zu mehr Verständnis. Und das, also jedes bisschen hilft quasi. Deshalb mag ich so dieses Argument nicht. Ja, aber große Konzerne, die machen doch viel mehr. Jetzt beispielsweise Umweltverschmutzung. Hm. Deshalb muss ich ja gar nichts machen. Ja. So, nee, musst du schon, weil man dann halt sein eigenes Bewusstsein auch schult. Und wenn du nur Plastikstrohhalme weglässt, dann hast du dich zumindest schon mal damit auseinandergesetzt.
Genau, eben ganz viele kleine Sachen, die dann großen Einfluss eben auf das Gesamte haben. Ich habe auch, ich kann das nämlich auch nicht mehr hören. Viele Menschen sind irgendwie am Jammern darüber, dass ja alles so schlimm ist und unserer Natur geht so schlimm, weil keiner hat irgendwie Lust, auch nur den minimalsten Beitrag zu leisten. Und gerade merke ich, dass da so ein super krasses Umdenken wieder stattfindet, was vielleicht die letzten Jahre bis Jahrzehnte leider vernachlässigt wurde von den meisten. ich habe es bei mir auch gemerkt. Mir war auch lange Zeit nicht bewusst, was eben zum Beispiel Plastikstrohhalme anrichten. Jetzt sorge ich auch dafür. Jetzt liegen hier wieder Verwertbare bei mir in der Schublade, die ich verwenden kann.
Super.
Da muss halt jeder einfach selbst gucken, was er tun kann. Meine Familie hat früher schon immer irgendwie zu mir gesagt, als ich ein Kind war, kennt ihr vielleicht auch den Spruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und so ist es auch wirklich. Und reden können ja alle, aber aktiv handeln ist eine andere Geschichte.
Hammer. Das ist ein schöner Spruch. Das könnte sich doch der Karim beispielsweise auf dem Rücken tätowieren.
Zum Beispiel.
Aber da sehe ich ihn ja nicht.
Ja, du sollst ihn ja auch nicht sehen, Bro.
Auf die Brust. Auf die Stirn.
Auf die Stirn, wirklich.
Schieß mal los, Maike. Sag mal ein Beispiel. Was würdest du, wenn jemand wirklich gar keinen Plan hat und noch sich, aber hochmotiviert ist, sich mit was auseinanderzusetzen? Was ist der erste Schritt? Was macht man?
Sich darüber zu informieren, wie es ja eigentlich bei allen Sachen sein sollte, weil man, wenn man sowas macht, es natürlich auch richtig machen sollte. Also ich denke immer, der erste Schritt, den man machen kann und vor allem, wenn es jetzt wieder ja zu den heißen Sommermonaten kommt, ist einfach der Tierwelt da draußen Wasser anzubieten. Das ist ein super easy Schritt. Man nimmt irgendein Gefäß, ein flaches, macht da Leitungswasser rein, stellt's raus. Das kann man machen, wenn man einen Balkon hat, wenn man einen Garten hat, eine Fensterbank reicht auch aus. Da muss man aber natürlich wieder auf ein paar Sachen achten. Also beispielsweise, dass man eine Ausstiegshilfe anbietet, wenn es ein bisschen tiefer ist, für Tiere, die reinfallen, auch für Insekten beispielsweise. Und dass man diese Wasserquelle auch hygienisch hält. Weil das ist natürlich, wenn es nur eine Wasserquelle gibt, ich wohne ja momentan noch in der Innenstadt, ich habe Wasser draußen stehen, dann sind da über den Tag zig Spatzen, Tauben, Ringeltauben, Meisen etc. dran, was natürlich das Risiko für Infektionen deutlich erhöht in dem Moment. Das heißt, das ist super cool, man kann super vielen Tieren helfen, aber man muss dann halt auch abends immer sauber machen. Aber dann ist das schon mal, finde ich, eine erste richtig gute, kostenlose und einfache Art, schon mal unserer Tierwelt extremst weiterzuhelfen.
Ja, und ist als netter Nebeneffekt führt es halt auch dazu, dass man ganz viele spannende Vögel sieht, die man sonst vielleicht so nah nicht sehen würde, wenn man zum Beispiel in der Innenstadt auf der Fensterbank hat. Du kriegst ja die Vögel normalerweise nicht so nah mit und dann kannst du sie halt dir auch irgendwie in Ruhe beobachten. Das ist ja auch cool.
Während meiner Recherche über meine beiden Schwalbenfreunde habe ich herausgefunden, dass sie tatsächlich während der Brutzeit bis zu 2000 Insekten am Tag füttern. Also jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn ich hier ein paar Schwalbenfreunde habe, ja, und die ganzen scheiß Mücken, die mir hier wehtun wollen. Gestern Abend hat mich eine Mücke zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger gebissen, eine ganz, ganz perverse Stelle. Und irgendwie hat das mega weh getan und ich habe gedacht, hoffentlich finden dich meine Freunde.
Die Gang. So,
ohne Witz. Revenge. So, und ja, also das ist unglaublich, wie viele positive Effekte auch so diese Tiere mit sich bringen. Also natürlich ist das immer mit ein bisschen Arbeit verbunden. Ne? Man denkt sich auch, boah, jetzt soll ich dem jetzt Wasser hinstellen und ein flaches Gefäß habe ich ja gar nicht. Komm, schreibe ich mir mal auf. Nein, guck doch mal zu Hause bei dir nach, was du hast.
Ja,
vielleicht hast du einfach nur eine Tasse, wo du dann, weiß ich nicht, zwei große Steine reintust oder Murmeln beispielsweise und das mit Wasser füllst für die Insekten.
Ja, also, genau, mit Murmeln geht's auch super gut, ja.
Beispielsweise. Also das ist wirklich echt easy, da mal was zu machen. Das Handy hat jeder in der Hand. Ich habe beispielsweise ein Schwalbennest gekauft, bestellt für meine Freunde. Die waren sehr, sehr spät dran, habe ich gelesen, und die anderen waren schon sehr, sehr weit und die beiden gammelten da rum und ich habe gesagt, Leute, ich verstehe euch, ich bin auch manchmal ein bisschen spät dran, aber hilft euch, der Papa. Und hab den Schwalbennest von Nabu empfohlen, habe ich den gekauft, da angebracht, aber die Penner nutzen die Dinger nicht. Ich weiß nicht, wieso.
Undankbar.
Was soll ich machen, Maike?
Das ist ja auch nur ein Ersatz. Ich denke immer, klar, man kann den Tieren Hilfestellung anbieten, aber am besten klappt es meistens, wenn sie das selbst alles entscheiden und machen, weil die wissen schon, wie es geht. Und genau, da hatten wir auch drüber geschrieben, die wissen den Platz, den sie sich aussuchen, das sind irgendwelche Faktoren, die wir gar nicht sehen oder gar nicht verstehen können, irgendwelche Lichteinstrahlung, Temperaturschwankungen etc. Die wissen schon ganz genau, warum sie wo bauen wollen. Das Problem, was die Schwalben ja einfach nur haben, ist, dass sie Lehm benötigen, um ihre Nester zu bauen und es gibt fast gar keine Lehmpfützen mehr. Das ist auch sowas, was man machen kann, wenn man weiß, es sind Schwalben in der Gegend. Oh, wie cool, ja, super. Und man hat irgendwie einen Garten und Platz, einfach eine Lehmpfütze dahin machen, dann können die Schwalben schön sich Material holen und selber ihre Nester bauen.
Lehmpfütze heißt, ich halte einfach einen Gartenschlauch irgendwie auf ein Stückchen Erde, oder?
Ja, lehmhaltiger Boden wäre schon gut.
Okay.
Ja, dabei das muss ja sehr stabil sein.
Ich hatte in einer Ecke sehr lehmhaltigen Boden unter den Steinen, die habe ich auf Seite gekehrt und habe dann halt wirklich echt in so eine Schale Hab einfach nur eine Schippe reingetan und ein bisschen mit Wasser vermengt, geguckt, dass das eine gute feste Konsistenz hat und hab den das auch daneben gelegt. Ich habe aber auch geschaut, die haben in einer sehr ungünstigen Stelle bei mir angefangen, ein Nest zu bauen. Eine wirklich ungünstige Stelle. Mhm. Und zwar direkt über meinen, ich habe einen Hof und da ist die Hoftüre und eigentlich wäre es optimal, dort ist es sehr windgeschützt, direkt über der Hoftüre irgendeine Ecke zu wählen. Aber die haben direkt über meine Haustüre angefangen. Das heißt also, da ist kaum Abstand zu meiner Türe. Und dann haben sie mir alles vollgeschissen.
Ja, das heißt aber, es ist vielleicht eine optimale Stelle für die Vögel, aber dann halt immer nicht für uns.
Und genau in der Situation habe ich mir überlegt, okay, gut, wie kann ich denen helfen? Hab ein bisschen recherchiert, hab dich auch danach geärgert und angerufen und gefragt, wie es ausschaut.
Du ärgerst mich mit sowas nie.
Ich habe gehört, ja, du, ich weiß es nicht, ich wollte jetzt nicht so lästig sein, ich hätte dir auch eine 10-minütige Sprachnachricht senden können.
Nächstes
aber
Mal.
Dann habe ich habe aber das Nest genau an die Stelle angebracht, wo sie angefangen, ihr Nest zu bauen. Und zwar wirklich an dieser ungünstigen Stelle. Für mich war mir aber egal. Und dann habe ich ein Kotbrett einfach unten angebracht.
Ja, super. Ja, genau. Und somit ist ja allen geholfen. Die Kacke fällt aufs Brett, wir sind nicht genervt und die Schwalben können da bleiben, wo sie hin möchten.
Jetzt haben sie aber aufgehört, Maike. Jetzt gehen sie da nicht rein. Die sitzen da gegenüber und glotzen. Ich habe wirklich an der Stelle, wo das Nest sein soll, also wo die angefangen haben zu bauen, mit ein bisschen Abstand habe ich das gemacht, damit sie daneben halt vielleicht auch die Möglichkeit haben zu bauen. Und jetzt die letzte Variante, wo ich gedacht habe, komm Leute, ey, also ihr könnt doch echt mal anfangen jetzt, war die Lehmpfütze.
Ja, wart mal ab. Also viele Tiere fühlen sich natürlich auch gestört, wenn wir dann die ganze Zeit zugegen sind, wobei sie haben sich hier dein Haus ausgesucht. Da kannst du ja, ja nichts für. Und dann dauert das manchmal einfach einen Moment, bis sie dann wieder genug Mut gefasst haben, um dann weiterzumachen.
Was kann ich denen denn zu essen anbieten?
Insekten.
Er sagt nicht Heimchen.
Doch, Insekten. Also müssen keine Heimchen sein, aber auf jeden Fall Insekten und am besten auch lebende oder eben frisch tote Insekten. Weil das ist ja auch dieses Thema. Ich finde, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich finde Ganzjahresfütterung bei Vögeln was sehr toll ist, aber es muss dann halt auch so gemacht werden, dass es für die Vögel passt. Und wenn die jetzt dann eben ein Nest haben und auch dann eine Brut haben, dann brauchen die halt Insekten für ihre Küken. Und die fressen nichts anderes.
Also ich habe ihnen jetzt wohlernährte Mücken zur Verfügung gestellt.
Das finden die auch gut.
Frisch Blut genährt. Ja.
Frisch Blut genährt.
Eigener körperlicher Einsatz.
Sehr gut. Ich merke schon, also es ist auch Geduld ist auch eine große Thematik bei Artenschutz.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe da eine kleine Geschichte zu. Und zwar habe ich so vor 4 Jahren habe ich in so ein Insektenhotel angebracht auf der Terrasse. Halt so, wie es irgendwie gesagt wurde, so dicht geschützt und was war das? Nord- oder Südausrichtung, ich habe es nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall ist da jahrelang gar nichts passiert. Mhm. Es wurde einfach komplett ignoriert. Und dann letztes Jahr haben Wildbienen da angefangen, das zu nutzen. Und das war total cool. Und das war dann auch komplett zugekleistert alles. Und dieses Jahr, bevor wir umgezogen sind, kam dann immer der Buntspecht und hat das aufgekloppt. Weshalb ich jetzt meine Katze Introcat vor dem Umzug immer abgestellt hatte, dass die quasi das Insektenhotel bewacht. Und die saß dann immer drunter und wenn der Specht kam, kam immer angeflogen, hat die Katze gesehen und ist wieder weggeflogen. Und das war so ein bisschen der Workaround dafür. Und Introcat hatte quasi Entertainment, weil der Specht kam und die Wildbienen waren geschützt. Aber ohne Mist, wenn so ein Specht in so ein Insektenhotel hämmert, das klingt einfach, als würde jemand eine Kalaschnikow abfeuern.
Das ist heftig, oder?
Nicht, dass ich wüsste, wie eine Kalaschnikow klingt, aber so stell
ich
es so mir vor.
Woher weißt du das, Karim? Also doch etwa Tattoos und dann, nein, Quatsch, wir wollen nicht mit Vorurteilen anfangen.
Aber ich finde Spechte eh so lustig. Ich hatte mal einen in der Praxis, der hatte leider ein Anflugtrauma und dann habe ich den halt eben genommen, wie man es ja machen soll und in Handtuchnest gesetzt und in Karton mit Luftlöchern und dann in den kühlsten und dunkelsten Raum gestellt, den wir zu dem Zeitpunkt hatten. Und es war unsere Umkleide und muss auch ehrlich zugeben, es war sehr stressig an den Tag und ich habe den auch ein bisschen vergessen gehabt dann. Der muss eh 3-4 Stunden seine Ruhe haben, ohne dass er was macht. Aber dann bin ich irgendwie nach 4 Stunden in die Umkleide, wollte mich umziehen. Und dann, was ist das denn zur Hölle? Und da habe ich nur so etwas sehr, sehr Langes, sich Bewegendes gesehen, was aus so einem Karton rauskam und irgendwie unsere Schuhe angetastet hat. Ja. Und dachte, oh meine Güte, was ist das denn für ein komischer Parasit? Bis mir aufgefallen ist, oh, das ist die Zunge des Spechts, der noch in diesem Karton ist. Weil da gibt's auch coole Videos, die man sich angucken kann. Die haben ja so eine unglaublich lange Zunge, um eben an die Insekten ranzukommen in den Bäumen. Das ist echt beeindruckend. Die ist ja in den Köpfen von denen quasi wie aufgewickelt. Und wenn die ganz rausschieben, ist die einfach mega lang.
Ich werde das
jetzt, mal an. Ich poste auch nochmal ein Bild auf jetzt, Instagram.
Dieses ja, Bild habe ich jetzt cool. im Kopf, wie die Zunge im Hirn, um das Hirn herum um eingewickelt ist.
Einmal komplett. Aber so sieht es auch wirklich aus.
dann, was haben die auch so einen Hebel, den sie umlegen? Machst du und dann gehst du da rein.
Wie beim Staubsauger. Kabel. Sehr geil.
Okay, also wir hatten Wasser anbieten, wir hatten Schwalbenpapa sein, wir hatten Insektenhotel. Was gibt es noch für praktische Tipps, die jetzt für Artenschutz für jeden einfach umsetzbar sind?
Ja, Lebensraum bieten ist, denke ich, der wichtigste Punkt. Vor allem, wenn wir uns bewusst werden, dass es leider immer weniger Lebensraum auch in Deutschland gibt, weil sich die Städte natürlich immer weiter ausweiten, die Wälder leider immer weiter zurückgehen, die Wiesen auch. Und die ganzen Gärten, die wir haben, ich habe vorhin irgendwo gelesen, wir haben jetzt ungefähr 1 Million Kleingärten in Deutschland auch. Ich meine, das ist eine riesige Fläche einfach.
Diese verfluchten Steingärten, ne?
Oh, die sind teilweise verboten, Gott sei Dank jetzt.
Weil dann schön, hast du Klein oder Stein?
Ich habe Kleingärten gesagt.
Und ich habe Steingärten gesagt.
Ah, ja, okay, also erstmal, ja, die sind ja jetzt Gott sei Dank schon in manchen Bundesländern verboten, was ich echt gut finde. Also die Steingärten, nicht die Kleingärten, die dürfen gerne bleiben. Aber die haben natürlich auch ein super Potenzial, eben die Biodiversität ein bisschen zu unterstützen. Und da muss man halt schauen, dass man eben sich nicht den englischen Rasen anschafft, der keinem Tier und keiner Pflanze dient und den nicht jeden Abend mit seinem Mähroboter irgendwie platt fährt, damit noch ein paar Igel tödlich verletzt werden. Sondern man kauft sich einfach Blumen und Pflanzen, die für unsere heimischen Arten geeignet sind. Und da gibt es mittlerweile auch wirklich so komplette Pakete für Wildvögel, für Bienen, für Schmetterlinge, die man super einsehen kann. Und wir haben jetzt auch bei uns auf dem Grundstück oben eine riesige Blumenwiese. Und das sieht erstens Hammer aus. Ich finde das so schön einfach. Und zweitens, dass wir alles an Tieren haben. Wir haben jetzt mittlerweile über 40 verschiedene Vogelarten. Und dann haben wir verschiedene Molche gesehen, verschiedene andere Reptilien. Cool. Zig Insekten, unser Insektenhotel ist mittlerweile auch echt gut angenommen worden. Also das finde ich einfach super cool. Ich sitze da teilweise im Sommer immer und zähle einfach die ganzen Vögel, die da sind und guck, was das für
Wie
Arten
wunderschön.
Sind.
Wunderschön. Vor allen Dingen ist das ja auch eine wunderschöne Geräuschkulisse, wenn du dann diese ganzen Insekten hörst. Ich finde, für mich hat das was sehr befriedigend, Beruhigendes einfach, draußen zu sitzen, einfach sich das anzuschauen, was da passiert. Ach, wundervoll. Kottüten. Ich habe jetzt seit 2 Wochen, wie gesagt, ne, umgezogen und nach alles geklärt. Und wir haben eine Biotonne jetzt. Neben einem Kompost habe ich auch noch eine Biotonne, wo ich dann halt die Haufen meiner Hunde auch unter anderem reinschmeiße. Was hältst du denn davon mit Kottüten? Darf man das?
Ja, die müssen halt kompostierbar sein, dass ich sie in die
Biotonne
schmeißen
kann. Kompostierbare Kottüten, ja. Genau.
Okay.
Aber
ja,
gehört der Haufen da rein?
Gute Frage. Würde ich sagen, eher als in jeden anderen Müll. Und ich wäre aber halt vorsichtig, na, es ist immer ein bisschen schwierig. Es ist ja, also wir hatten das Thema nämlich neulich auch bei anderen Abfallbeuteln eben, dass kompostierbar ja jetzt nicht, also es ist ja so Oberbegriff und es steht noch nicht so wirklich drauf, wann es abgebaut wird. Steht da irgendwie genau drauf, wie lange das dauert und ob das vollständig kompostierbar oder teilweise kompostierbar ist?
Ist vollständig kompostierbar tatsächlich, ja.
Okay, dann würde ich sagen, dass es geht. Ich lasse mich gerne des Besseren belehren, aber dann finde ich es okay.
Die sind genau dafür eigentlich, nur ich habe die halt zweckentfremdet und nutze die für die Haufen meiner Hunde.
Ach, die sind eigentlich gar nicht für Häufchen.
Ach so, ach jetzt raffe ich's.
Genau,
das sind
die Frage
einfach
ist
nur so kompostierbare
Typen. Richtig, die sind kompostierbar. Nur die Sache ist, ich weiß nicht, ob ich die Haufen da rein einfach pfeffern darf.
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich, was passiert denn mit dem, da bräuchten wir jetzt einen Umweltmanager oder so. Habe ich keine Ahnung, weil ich weiß nicht genau, was mit dem, ob das dann, wie das kompostiert wird quasi.
Ja,
ob
genau.
Ob dann irgendwelche Erreger, die da drin sind, vielleicht irgendwie, wenn da halt Hitze entsteht, dann ist es ja egal. Keine Ahnung. Weil ich weiß, dass in Neuseeland war ich auf so einem, über Weihnachten auf so einem Aussteigerhof im Endeffekt von so einem Niederländer. Und es war mega cool, weil die haben halt komplett selbstversorgermäßig waren die unterwegs und die haben alles kompostiert, auch ihren eigenen Kot und so. Und das war total abgefahren. Die haben aber das immer mit Sägespänen versetzt, damit es halt schneller austrocknet. Und das scheint gut funktioniert zu haben.
Haben sie damit ihren Gemüsebeet etwa gedüngt oder was? Und du hast die Tomaten dort gegessen? Pfui.
So schaut's aus, aber das war total abgefahren. Die haben, also die Neuseeländer sind ja, apropos Artenschutz, ne? Das ist noch so ein Ding, die sind ja, also die neuseeländische Bevölkerung ist extrem aktiv im Arten- und Naturschutz, wenn es heimische Arten sind. Mhm. Alles, was nicht heimisch ist, wird mit einer Passion getötet und gejagt. Das ist wirklich übel. Und das, der größte Erzfeind der Neuseeländer sind die Opossums, weil die nicht heimisch sind und halt ganz viele von den bodenlebenden Vögeln, unter anderem den Kiwis, die Eier fressen. Ja. Und die Opossums werden halt bis aufs Blut bejagt.
Oh nein.
Und der hat die immer... Das ist total krass, aber ich finde Opossums so mega süß. Aber egal, auf jeden Fall haben die...
Ich habe voll Angst vor denen, weil die aussehen wie riesige Ratten.
Stimmt, ja.
Die sehen einfach aus wie riesengroße Ratten. Also das ist
aber die haben ihre, die haben ihre kleinen...
Ja, das finde ich auch süß. Ich will ja auch nicht, dass denen was passiert, aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst.
Oh, Massi, kennst du das Bild von dem Opossum, was sich in der Bäckerei vollgefressen hat und dann da eingeschlafen ist?
Oh nein!
Das ist wirklich der, findest du die auch süß?
Ich will es aber nicht sehen.
Auf jeden Fall, die Opossums werden halt gejagt und der hat die Opossums, die er halt erlegt hat, auch auf den Komposthaufen gelegt und der hat halt so Würmer im Komposthaufen.
Ah ja, wie und so eine Wurmkiste.
Und die Würmer haben einfach innerhalb von einer Woche dieses Opossum bis auf die, also waren nur noch Knochen übrig, das war total abgefahren.
Ja, die sind super effektiv, ich weiß nicht, die Würmer.
Wie sind wir jetzt hingekommen? Ach, genau,
ich bin total verwirrt gerade auf diesem. Ich bin total verwirrt von dieser Geschichte. Was war das bitte? Wo warst du da? Da wurden Leichenteile und da wurde noch drauf gekackt. Alles wurde kompostiert und damit wurden die Tomaten gedüngt.
Karim ist schönster Urlaub.
Die Frage ist jetzt: Sind diese Tomaten vegan?
Gute Frage, wirklich.
Das ist mal eine wichtige Frage.
Der hatte. Ohne Scheiß, den krassesten Gemüsegarten, den ich jemals gesehen habe. Das lag bestimmt auch am Klima.
Niemals. War, erzähl jetzt keinen Scheiß. Bring die Leute doch nicht auf so Idee. Nachher gehen die jagen oder so und legen die Viecher nur auf den Komposthaufen.
Opossum-Dung, ich sag's dir. Das ist der Shit. Nein, aber ich finde an diesem, ich bin jetzt da von dem Kompost irgendwie so, sorry, ich habe das jetzt ein bisschen gehijackt, dein Thema, aber ich fand das interessant, dass halt so da Artenschutz halt so extrem gelebt wird, Pflanzen, Tiere, aber halt nur was heimische Arten angeht und das geht ja wieder zurück so auf dein Elefantenbeispiel, dass man halt so versucht, dass der Mensch dann versucht, das kleinere Übel zu wählen.
Gut, aber das ist
weil
ja...
Wir haben ja auch diese Arten rübergebracht.
Ja, genau, wir sind mal wieder schuld. Jetzt muss halt geschaut, müssen die Tiere wieder ausbaden. Ist bei uns in Deutschland ja auch nichts anderes. Ja. In der gesamten EU. Wir haben ja auch diese invasiven Artenliste von der EU vorgegeben, wo da beispielsweise der Waschbär draufsteht, der ja auch deswegen massivst in Deutschland bejagt wird und den man ja auch zum Beispiel nicht wieder auswildern darf. Das sind ja immer die Problematiken dahinter. Ja, das ist genau dieses Spannungsfeld, was wir am Anfang hatten zwischen Natur / Artenschutz und Tierschutz. Also jetzt auch beispielsweise Neuseeland oder auch Großbritannien, also vor allem Inselstaaten müssen sich da wirklich sehr schützen. Und in Neuseeland oder Australien auch ist ja das Problem, dass die Vögel, was du ja auch schon gesagt hast, der Kiwi zum Beispiel oder auch der Kakapo, die sind nicht mehr flugfähig, weil die hatten ja tausende keine natürlichen Feinde. Die konnten einfach auf dem Boden lang spazieren und sich in irgendwelchen Höhlen eingraben. Und der einzige Abwehrmechanismus ist, mit Federn um sich zu werfen, wenn man angegriffen wird. Aber naja, dem Opossum ist es, glaube ich, ziemlich wurscht, ob da ein paar Federn fliegen. Der freut sich wahrscheinlich noch mit angestachelt. Ja. Aber das ist es halt. Also natürlich, ich finde Opossums auch super und es tut mir leid. Aber es bringt natürlich auch nichts, wenn die ganzen einheimischen Arten platt machen. Das ist halt immer dieses Problem.
Wo du Australien sagst, ich finde, das ist, das hatten wir im Studium, das ist ein ganz krasses Beispiel, weil Kaninchen ja zum Freizeitspaß nach Australien gebracht wurden von Briten, um die halt zu jagen. Dann haben die sich, weil es ja Kaninchen sind, extrem vermehrt und haben halt den gesamten Kontinent überrannt und zwar von Südwesten nach Nordosten. Ja. Und was man halt zuerst gemacht hat, ist, man hat versucht, einen Zaun zu bauen. Ihr müsst euch das,
geile Idee, oder?
Ihr müsst euch das vorstellen. Der Südwesten von Australien war einfach überrannt von Kaninchen. Da hat man sich gedacht, alles klar, wir bauen einen Zaun. Komplett über diese, also ich meine, Australien ist verdammt scheiße groß. Und man hat versucht, diesen gesamten Südwesten mit einem Zaun abzutrennen. Das hat erstaunlicherweise natürlich nicht funktioniert, sondern die Kaninchen sind dann entweder durch den Zaun durch oder da, wo er noch nicht gebaut war, drüber. Und dann hat man versucht, Myxomatose, also ein für Kaninchen tödliches Virus, freizusetzen. Das hat halt Kaninchen reihenweise dahin gerafft, hat aber einfach dazu geführt, dass die resistent sind, überlebt haben und sich dann vermehrt haben. Und dann hat man aufgegeben. Und das ist so ein bisschen wie diese Simpsons-Folge, wo man immer einen neuen Jäger draufbringt. Ja. Kennt ihr das?
Wo es immer größer dann, wird. Da hast du irgendwann den Grizzly bei dir sitzen.
Genau, und das ist halt wirklich so, dass dieses... ich möchte diesen Punkt noch einmal kurz betonen, das, was du gesagt hast, Massi. Wir Menschen haben halt initial verkackt, dadurch, dass wir eingegriffen haben und uns halt sehr, sehr lange gar keine Gedanken über diese Dinge gemacht haben. Und jetzt versuchen wir einfach nur, irgendwie eine Balance wiederherzustellen. Aber was halt einmal so aus den Fugen gebracht ist, das lässt sich halt sehr schwer nur in Balance wieder zurückbringen. Und deshalb ist die Frage, das ist jetzt die Frage an dich, Maike, wie ist denn das? Es gibt doch Bestrebungen, so invasive Spezies und Neozoten und so, einfach irgendwann zu sagen, okay, die gehören jetzt einfach dazu und wir versuchen, mit denen jetzt irgendwie umzugehen. Ja. Wie sind da die Bestrebungen?
Ja, also von vielen Wildtierstationen gibt es die Bestrebungen natürlich, von der EU gibt es diese Bestrebungen nicht. Also da ist immer noch das Ziel, diese Arten wirklich auszurotten. Die sind eben gelistet.
Denkst du, das geht?
Es kommt sehr auf die Art drauf an. Also zum Beispiel Großbritannien hat mit den Mundjacks momentan riesige Probleme.
Was ist ein Mundjack?
Das ist so ein Mini-Hirsch. Ist das. Mit so lustigen
Bangen. Mundjack, du bist dran.
So Papierzähnen. Die sind eigentlich super süß, aber
die werden geschrieben. Ach, sind das
diese kleinen Hirsche, die oben so die Eckzähne, die Canini so
rausholen. Ja, genau. Im Zoo sieht man die manchmal. Mundjack.
Mundjack?
Genau.
Mundjack.
Ja.
Muntjaks.
Genau, die kommen eigentlich aus Asien.
Oh nein, süß, aber auch ein bisschen voll unheimlich.
Ich finde die auch ganz cool, aber ist natürlich auch eine Art,
die dann schon gehört.
Was hat das? Das ist ein Hirsch.
Wo sieht denn der aus wie eine Ratte?
Google mal bitte alle Mundjack und schreib dem Massi, dass das nicht aussieht wie eine Ratte.
Ich Rattenohren, guck dir das mal an.
Ja, Massi, das nächste Mal, wenn ich zu dir komme, bringe ich ein paar Ratten mit, dann gucken wir uns.
Auf gar keinen Fall, du darfst
ein paar Mundjacks.
Mundjackhacken. Genau. Oder in Deutschland mit dem Waschbär eben die Problematik. Wobei da muss ich sagen, also ich persönlich bin der Meinung, da hat sich das schon erledigt und der ist jetzt hier und wir leben jetzt mit dem. Und
aber haben wir schon mal darüber nachgedacht, Zäune zu bauen?
Für Waschbären? Boah, die werden hoch. Also
bis in den Himmel.
Also mein Bärchen lebt ja mittlerweile jetzt auch endlich glücklich im Zoo und sein liebstes Hobby ist, auf dem 15-Meter-Baum rumzuchillen. Also da brauchst du echt. Da werde ich zur Helikopter-Mama, wenn ich die Bilder bekomme.
Halt dich gut fest, nicht, dass du fällst.
Aber wirklich. Bräuchten wir sehr hohe Zäune. Ja, aber ist ja immer das Problem. Leider werden aber auch diese Tierarten dann auch, ja, die machen Probleme, aber die werden auch oft als Stellvertreter für jede andere Problematik dann schnell mal genommen. Und haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja, Waschbären fressen auch Eier und Bodenbrüter und Eier von Bodenbrütern und Reptilien und alles. Aber unsere Hauskatzen machen das auch, wenn die rauskommen. Da müsste man sich halt überlegen, ob man vielleicht der Schritt, der einfacher eingreifen könnte, wäre beispielsweise, dass man verbietet, dass Hauskatzen raus dürfen. Was, ich glaube, Neuseeland jetzt auch so durchgesetzt hat. Da guckt der Massi gerade ganz traurig. Du hast ja Freigänger.
Ja.
Ich glaube, die Neuseeländer haben es nur in Bereichen durchgesetzt.
Ja, ich glaube, genau, in manchen Bereichen, genau, hast recht. Ja.
Weil, also, um auf diese Opossum-Geschichte da zurückzukommen, Studienlage sagt halt, dass die Opossums nicht verantwortlich sind dafür, dass der Kiwi ausstirbt, sondern dass das halt der Mensch ist, weil man Lebensraupen wegnimmt vom Kiwi. Ja. Und dass Katzen halt tatsächlich bedrohlicher sind für Kiwi-Nachzuchten als Opossums. Deshalb, ne? Ja.
Also ich wäre dafür, dass wir eine Petition starten und einen Zaun jetzt für Menschen bauen.
Ja. Sowas gibt's. In sowas habe ich mal gewohnt. Das war ganz cool. Ich habe mein eines Praktikum habe ich in Bolivien gemacht, auch in einer Tier- und Artenschutzstation tatsächlich. Und die hatten einen Human Cage. Deswegen war ich da. Das fand ich richtig cool. Das heißt, das war auch wie auf so einer Insel und dann war der Fluss. Da konntest du auch nicht drüber, der war echt reißend. Und dann bist du über eine Brücke rüber und dann hat so ein Käfig über dir angefangen, wie so ein Käfigdurchgang. Und der hat sich dann in manchen Bereichen ausgeweitet. Und da hast du dich aufgehalten. Und die Tiere, die betreut wurden von der Station, die haben außen rum gelebt. Die konnten ja nicht weg, weil es eben eine Insel war. Cool. Aber das war schon eine coole Idee.
Das klingt so ein bisschen als wie ein Euphemismus dafür, dass du eine Zeit lang im Knast warst, aber.
Also in den Knast würde ich für immer bleiben. Der war schon. Das war schon schön.
Okay, cool, fair, ja.
Hört dich mega
krass,
an.
Das klingt total abgefahren, ja.
Ja, aber.
Was hältst du denn, also ich bin seit Jahren im NABU zum Beispiel Mitglied. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, nicht weil ich da jetzt, also ich bin da nicht groß aktiv oder so, aber das, was ich halt mag, ist, dass ich da, also ich zahle halt da meine, weiß ich nicht, 55 Euro pro Jahr und unterstütze damit irgendwie halt so ein bisschen, aber halt wahrscheinlich auch nur marginal. Aber das, was ich eigentlich cool finde, ist so dieser Newsletter, den ich bekomme, weil ich dann immer über alle möglichen bedrohten Arten oder so informiert werde. Und dann haben die ja ein paar Mal im Jahr diese Stunde der Vögel, wo man sich einfach hinsetzt und dann Vögel zählt. Und das machen meine Frau und ich total gerne, weil es einfach voll gechillt und entspannt ist und man dann irgendwie was Neues dann lernt über Vögel. Und so die...
Ich bin gerade nicht der Passion, der ich zuerst lachen muss.
Kontenaus. Beziehungsweise, lach du ruhig. Lach ruhig schnell. Ich glaube, da kommt später nochmal was. So ein Spiel oder so, habe ich gehört.
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das Spiel jetzt anders, aber ist egal.
Oh nein. Mist, okay. Okay, egal. Auf jeden Fall finde ich das halt cool, weil ich dadurch Informationen bekomme und auch so ein bisschen mit anderen Augen dadurch gehe. Zum Beispiel habe ich irgendwann mal, haben die in einem Newsletter darüber gesprochen, dass es irgendwie so, ich habe den Namen vergessen, aber irgendwelche abgefahrenen Pilze an Totholz geht. Da ging es halt um Totholz im Wald. Dass da irgendwelche so Pilze, die so wie so Spaghetti aussehen und gerade aus dem Holz rausschießen. Und dann bin ich spazieren gegangen und habe halt diese Pilze gesehen und dachte so, ah cool, das wäre mir sonst nicht aufgefallen. Und diesen Effekt mag ich halt daran.
Ja, das ist ja das, was Effekt, ich am Anfang gesagt habe.
Den Effekt, den der Pilz dir gegeben hat danach?
Genau, ja, an dem Pilz, wenn man den raucht. Nein,
den raucht man nicht.
Da lutscht man nur dran.
Den kaut man.
Okay, ich bin kein Profi, wie man
merkt. Ich auch nicht.
Das Thema an wieder.
Kröten lutscht man nur, glaube ich. Ja. Auf jeden Fall, NABU-Mitgliedschaft ist toll. Nicht nur zum Krötenlutschen.
Ja, es gibt ja ganz viele tolle Arten- und Tierschutzorganisationen. Da muss man einfach rausfinden, welche für sich die beste ist und am geeignetsten. Ich bin ja auch in ein paar Mitglied. Ich finde auch die Informationen am coolsten. Vor allem, es pusht immer in dem Moment, wo man die bekommt, nochmal selber was zu machen. Ich war jetzt auch vor ein paar Wochen auf der Jahreshauptversammlung der ZGAP. Das fand ich auch traurig. Da habe ich auf Instagram rumgefragt, wer die ZGAP kennt. Und die kannte ungefähr keiner.
Genau. Ich kann es auch nicht. Du musst auch nochmal sagen, wofür es steht, bitte.
Genau, die ZGAP ist die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz. Gibt es jetzt auch schon ganz schön lange. Und die finde ich halt richtig cool. Immer wenn mich Leute fragen, ja, was machen die denn? Dann versuche ich ihnen zu erklären, ja, die sind quasi wie der WWF für unsexy Tierarten. Also eben Tierarten,
wenn du kein Panda bist.
Genau, wenn du kein Panda bist, hast du halt leider ein Problem. Und nehmen sich halt solchen Arten an, die ich auch aber super spannend finde, die Arten. Also die haben jetzt, ich bin gerade auf der Seite, die haben ein Projekt zum Sulawesi-Hirscheber, zum Buschmannhasen. Das sind einfach so Tierarten, die man nicht auf dem Schirm hat, aber die mindestens genauso wichtig sind wie diese Flagship-Artenschutzarten, wie eben der große Panda beispielsweise. Und das ist auch richtig cool, weil das ist eine Community aus ganz, ganz vielen verschiedenen Bereichen, die sich eben für Artenschutz einsetzen, allerdings im Ausland. Also sie betreuen quasi In-Situ-Projekte, also Projekte, die vor Ort durchgeführt werden von ansässigen Organisationen und finanzieren die mit Spenden dann beispielsweise und Know-how, haben aber auch so jetzt so einen Ex-Situ-Anteil. Also Ex-Situ bedeutet dann außerhalb des natürlichen Lebensraums, weil wir haben ja oft das Problem, zum Beispiel mit Schildkröten, die werden halt in vielen Ländern noch so schnell gegessen, dass sie sich gar nicht so schnell nachpflanzen können. Und deswegen entnimmt man dann, wenn es nur noch wenige Exemplare gibt, entnimmt man die der Natur, bringt die beispielsweise im Alberta zum Münster, ist eine Schutzstation für Schildkröten, wo die nachgezogen werden und versucht dann eben so eine Arche Noah aufzubauen aus den letzten verbliebenen Arten. Und wenn man da dann wieder ganz viele hat, dann werden die dann wieder ausgewildert. Muss man halt gucken, ist auch wieder das Problem, ist wahrscheinlich in dem Moment kein Tierschutz, weil viele überleben das am Anfang dann nicht, aber über die Menge gedacht und über den Zeitraum betreibt man einen total guten Artenschutz, weil man eben wieder eine Population aufbauen kann. Und ich denke, dieses Arche Noah-Prinzip ist auch was uns die nächsten Jahre immer mehr beschäftigen wird, weil eben ja leider so viel Lebensraum kaputt gemacht wird von uns Menschen und einfach die Möglichkeit nicht immer gegeben ist, vor Ort das durchzuführen. Und da gibt's eben ganz verschiedene Organisationen, die da helfen, die ZGAP, das Schutzzentrum eben für Schildkröten, Alberta zu Münster, ein paar andere Zoos machen es noch, aber auch Privatpersonen können das machen. Vielleicht ganz interessant für alle Reptilien- und Amphibienhalter gibt's das Projekt Citizen Conservation, da kann man sich anmelden. Und wenn man die Erfahrung... das ist ein Projekt, die eben das auch auf dieses Arche-Noah-Prinzip bauen. Das heißt, die vermitteln auch Tiere oder unterstützen Tiere oder Tierhalter bei der Nachzucht von auch bedrohten Tierarten, wie beispielsweise Salamandern. Und ja, man muss halt schon Erfahrung in dem Bereich der Reptilien- oder Amphibienhaltung haben und dann werden die halt nachgezogen und die Nachzuchten können dann eben auch im Idealfall wieder in ihrem ursprünglichen Heimatort ausgewildert werden. Finde ich auch sehr cool, kann man auch als Privathalter mitwirken.
Cool, mega. Ja.
Ich merke, du brennst regelrecht. Ja. Wir könnten noch wahrscheinlich hier noch zwei weitere Stunden miteinander quatschen. Und was haltet ihr denn davon, wenn wir das auch tatsächlich machen? Dadurch, dass wir auch natürlich ein bisschen viel Off-Topic heute gesprochen haben. Und ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn wir uns die Zeit auch nehmen, Off-Topic zu sprechen. Dass wenn wir nächste, übernächste oder darauf die Folge wieder über Artenschutz sprechen.
Ja, finde ich cool, weil ich finde auch, ich hatte so ein bisschen was über Insektenfutter vorbereitet und das passt jetzt gar nicht so richtig in die Diskussion rein. Und ich finde das so cool, dass du dafür so brennst und was du irgendwie an Wissen hast. Und wir haben dir jetzt irgendwie beide sehr aufmerksam zugehört, Maike, weil wir da irgendwie auch viel lernen. Deshalb, ich finde die Idee super, Massi. Lass das so machen.
Let's go. Genau wie du, Karim, habe ich hier noch Insektenwiese. Wie ich mich da best vorbereite, was habe ich, das, ich wollte fragen, was ich noch anders machen könnte. Also da sind noch ein paar Fragen gewesen auf meiner Liste.
Ja, lass uns das nächste Mal einfach besprechen.
Sehr, sehr gerne.
Cool.
Hört sich das schon mal an.
Und schreibt uns doch mal, wenn ihr irgendwie da, ich hoffe, das ist okay, Maike, aber schreibt uns doch einfach mal bei Instagram, wenn ihr auch irgendwie Fragen zu diesem Artenschutzthema habt.
Ja, super, gerne.
Dann bringen wir die nochmal ein. Und das ist ja auch, das ist ja das Coole daran, wir haben ja schon gesagt, dass irgendwie unsere Community mega interaktiv und cool ist. Wenn ihr da irgendwas habt, bringt das ein, dann treten wir in Dialog. Das macht am meisten Spaß. Ja.
Oder auch, wenn ihr irgendwelchen Input habt, also irgendwas, was ihr für den Artenschutz tut, den wir jetzt hier noch gar nicht auf dem Schirm hatten.
Ja, ja. Wenn ihr findet, dass diese Hirsche wie Ratten aussehen, dann unterstützt doch den Massi. Okay, Marcel, was hast du denn für ein Spiel vorbereitet?
Ich hab ein bisschen Angst.
Eigentlich hatte ich ja das Spiel vorbereitet. Wer lacht, verliert. Aber dann dachte ich mir, wir reden hier über Artenschutz und ich wusste nicht, dass die Stimmung tatsächlich so lustig sein wird mit euch. Sonst hätte ich nahtlos da angeknüpft und hätte das Spiel weitergespielt. Aber dann dachte ich, komm, ich spiele mal ein anderes Spiel, wo wir nicht so einen großen Umschwung machen müssen von unseren Emotionen. Und das Spiel heißt, ich mache es mir sehr, sehr einfach tatsächlich dieses Mal. Ich packe meinen Doktorkoffer, meinen Arztkoffer und nehme mit.
Ich bin so schlecht in so Gedächtniszeug. Okay.
Und ihr müsst nur Utensilien aus eurem täglichen praktischen Leben. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig bei dir, lieber Karim.
Aber du Mikrofon, Laptop.
Laptop. Alles, was man in so einer Art Praxis oder sonst irgendwo braucht. Ich nehme meinen Arztkoffer mit. Ich nehme meinen Arztkoffer und nehme mit. Maike fängt an.
Okay. Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken. Ey, das habe ich jeden Tag in der Hand, das Ding.
Warum kommt dir das als erstes in den Kopf?
Das ist so halb ernst, halb fetisch hier.
Günther Fetisch.
Fleisch Günther 63 ist wieder am Start. Mann. Okay, ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken und ein Tonopen. Das ist das Ding, womit man den Augeninnendruck misst.
Ich glaube, wir haben kurz Pause, Massi, unser Spielleiter ist rausgeflogen. Ich habe keinen Bock mehr gehabt am Kastrationshaken.
Kastrationshaken, Massi, out!
Alles gut, Massi, der ist für weibliche Tiere, kein Stress.
Hier wird uns einfach nur angezeigt, Massi, offline. Okay, da ist er wieder, hi! Also wir hatten den Kastrationshaken wir hatten den Tonopen.
Tonopen?
Ja, das ist das Ding, womit man Augeninnendruck misst. Okay, Maike, du bist dran.
Okay, ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, einen Tonopen und eine Wutschelampe.
Ich würde so verlieren.
Wutschelampe ist übrigens das, womit man bestimmte Pilzarten darstellen kann, weil die halt fluoreszieren. Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, einen Tonopen, eine Wutschelampe und ein... Kugelschreiber.
Okay. Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, ein Tonopen, eine Wutschelampe, ein Kugelschreiber und eine Flasche Ketamin.
Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, ein Tonopen, eine Wutschelampe, ein Kugelschreiber, ein Fläschchen Keta und ein Stethoskop.
Wie das so sagt, Fläschchen Keter. Fläschchen Wein, Fläschchen Keter.
Was man also zum Runterfahren braucht, ne?
Okay, ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, ein Tonopen, eine Wutschlampe, ein Kugelschreiber. Scheiße, ich bin schon raus, glaube ich. Eine Flasche Keter, ein Stethoskop und ein Rattenbody.
Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, ein Tonopen. Also einen Kastrationshaken, einen Tonopen, eine Wutschelampe, einen Kugelschreiber, ein Fläschchen Keter, ein Stethoskop, ein Rattenbody und ein Skalpell.
Okay. Ich packe meinen Arztkoffer und nehme mit einen Kastrationshaken, ein Tonopen, eine Wutschelampe, einen Kugelschreiber, eine Flasche Keter, ein Stethoskop, ein... Hatte ich einen Rattenbody nach dem Stethoskop? Ein Rattenbody?
Marci, ich hoffe,
ein
du
Skalpell? Skalpell, was setzt du bei dir?
Ich hab bei dem Kastrationshaken schon aufgehört.
Okay, was hast du, Maike? Als letztes?
Nochmal.
Dein letztes Ding, da hatte ich ein Stethoskop.
Ja, yeah, okay. Mhm. Moment, aber du hast
noch
was Neues.
Ich habe noch nichts Neues gesagt.
Ach so.
Ich war froh, dass ich die acht zusammenbekommen habe. Und einen Inkubator.
Okay,
ich packe meinen Arztkoffer, oh Gott, und nehme mit einen Kastrationshaken, ein Tonopen, eine Wutschelampe, ein, oh Gott, Fläschchen, nee, nach der Wutschelampe kam was von mir, das war ein Kugelschreiber.
Yes. Hm.
Dann die Wutschelampe.
Nein, die war vorher.
Nee. Und tada.
Sehr gut, Michael, Respekt. Applaus.
Das war ein Fläschchen Keter danach, ne? Oder was das hieß?
Ja, ich glaube auch. Ja, Ketamin.
Okay,
ja.
Respekt.
Okay, ja. jetzt müsste ich das eigentlich mal alles aufzählen, aber ich habe wirklich echt, also mir sagen diese Begriffe nicht. Also ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Wushu-Lampe?
Wood, das ist die Wutschelampe. Ja. Der Typ, wie, der das entwickelt hat, hieß Wood.
Wutschelampe, ja. Alles klar. Ja.
Sehr okay, cool. Dann,
hat Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Artenschutzthema und dann Tierschutzthema und oh, wir haben viel zu tun.
Mhm. Arbeit, spaßige Arbeit.
Sehr spaßig.
Ich glaube, ich update, Mal. Was mit meinen Schwalben passiert.
Oh ja, oh, gerne.
Ja. Bin gespannt, ja.
Maike, soll ich noch ein Schwalbennester anbringen?
Bring ums Haus rum, klatscht einfach voll, überall Schwalbennester.
Ja, meinst du das?
Viel hilft viel. Nein, keine Ahnung, ich muss mich einfach selbst mit beschäftigen.
Maike, das darfst du nicht mit mir machen.
Was ist denn wirklich?
Maike massiert schon die Shoppingliste auf und hat 20 von diesen Schwalbennestern schon im Einkaufswagen.
Im Ernst, ich mein's wirklich, ich will unbedingt, dass die beiden hier bei mir einziehen.
Vor allem habe ich dann kein Leben mehr. Dann sehe ich das jeden Tag. Verpasster Anruf, Marci, 50 verpasste. Ja, Schwalbennest 1 ist so und so, Schwalbennest 2 und so und so. Und mit Sektenhotel geht es gerade voll ab. Bau doch also ein Sektenhotel hin für die Schwalben, Marci. Haben die was zu essen und du musst keine kaufen.
Das ist aber eine fiese Nummer. Das ist die richtige Opfergabe.
Das ist echt ein bisschen asozial.
Ja, das ist die Natur, das ist Leben.
Hey, kommt ihr Insekten an.
Da können wir nächstes Mal über einen Naturalistic Bias können wir nächstes Mal reden.
Ja.
Es ist Natur immer gut.
Ich wollte es gerade sagen, ich mache es.
Ja. Okay, alles klar. So.
Ciao.
Macht's gut. Tschüss.